Das Bild-News-Update.
Es ist Montag, der 29. April, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Demonstrationen in Hamburg, Kalifat-Islamisten tanzen uns auf der Nase herum. Und was macht eigentlich Innenministerin Faeser? US-Zeitung rechnet ab, Deutschland immer fauler. Doppelmord in Murnau, getötete Ukrainer waren verwundete Kriegssoldaten. Sie wollen die Demokratie abschaffen und nennen einen Steinzeit-Gottesstaat die Lösung. Mehr als 1000 Islamisten haben in Hamburg demonstriert und dabei ein Kalifat gefordert. An ihrer Spitze steht Student Joadade Boateng. Ihm folgen Tausende bei Instagram und TikTok. Dort hetzt er gegen Israel und den Westen. Bei der Demo wurde auch gegen Bild und andere Medien gehetzt, die über Probleme mit islamistischen Gruppen in Deutschland berichtet hatten. Nach einem Islamistenaufmarsch im November in Essen, bei dem ebenfalls ein Kalifat gefordert worden war, hatte Innenministerin Nancy Faeser noch Entschlossenheit gezeigt. Und jetzt nichts, denn die Demo war genehmigt. Polizeisprecherin Sandra Lefgrün zu Bild: Es müssen tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es während der Versammlung zu gewalttätigen Ausschreitungen kommen wird. Allein der Verdacht reiche nicht für ein Verbot. Die Forderung nach einem Kalifat sei nicht strafbar, hieß es aus dem Präsidium. Es habe strenge Auflagen gegeben, zum Beispiel keine Terrorpropaganda, keine Hassparolen, keine Gewalt. Die Islamisten blieben friedlich. Innenministerin Nancy Faeser äußerte sich schon einmal zu einem Islamistenaufmarsch, zur Demo vergangenen November in Essen, bei der ebenfalls ein Kalifat gefordert worden war. Wir tolerieren nicht, dass ein islamischer Gottesstaat auf unseren Straßen propagiert wird, hatte Faeser da erklärt. Versprochen, gebrochen. Faeser betont nun zwar, dass Gruppen, die neue Islamisten heranziehen wollen, im Fokus unserer Sicherheitsbehörden stehen. Konsequenzen der Hamburger Hassdemo nannte sie auf Bildanfrage aber nicht. US-Zeitung rechnet ab. Deutschland immer fauler. Haben die Deutschen ihre Arbeitsmoral vergessen? Neben ihrer Pünktlichkeit sind die Deutschen auch für ihren Fleiß bekannt. Eine bürgerliche Tugend, die für das Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit und damit für unseren heutigen Wohlstand unerlässlich war. Doch ist uns unsere disziplinierte Arbeitsethik verloren gegangen? Diese Frage stellt jetzt das renommierte US-Nachrichtenportal Bloomberg und titelt: Haben die Deutschen ihre berühmte Arbeitsmoral vergessen? Autsch. Im Bericht heißt es, gemessen an der durchschnittlichen Arbeitszeit pro Arbeitnehmer sind die Deutschen die am wenigsten fleißigen aller OECD-Länder. Neben den bekannten Problemen unserer Wirtschaft scheint auch unsere Produktivität abzunehmen. Seit längerem gehen die Produktivitätszuwächse in den Industrieländern zurück, sagt Dr. Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank, im April. Seit den 70er Jahren sinkt das Produktivitätswachstum rapide und liegt heute bei knapp unter 1% pro Jahr. Zudem werden die Deutschen immer häufiger krank. War ein Arbeitnehmer im Jahr 2008 durchschnittlich 12,6 Tage krankgeschrieben, waren es 2022 bereits 10 Tage mehr. Vor allem in der Generation Z nimmt der Krankenstand zu. Insbesondere psychische Erkrankungen treten bei den jüngeren Arbeitnehmern deutlich häufiger auf, so die Arbeitsexpertin und Rechtsanwältin Susanne Nickel gegenüber Bild. Arbeitsexpertin Susanne Nickel fordert, wir müssen alle mehr anpacken. Von der Politik erwartet Nickel mehr Anreize wie unbesteuerte Überstunden, damit Arbeit wieder lohnt. Doppelmord in Murnau. Getötete Ukrainer waren verwundete Kriegssoldaten. Die Ukrainer des Bezirks trauern zutiefst, steht auf einem Zettel, der neben ein paar Kerzen liegt. Die kleine Mauer in Murnau in Bayern ist seit Samstag ein Tatort. Jetzt kommen weitere Details zum Doppelmord an zwei Männern am vergangenen Wochenende ans Licht. Der 36-jährige Ukrainer und sein 23-jähriger Begleiter waren ukrainische Soldaten, die sich für eine medizinische Rehabilitation in Bayern befanden. Das Außenministerium in Kiew teilte das mit. Dabei dankte Außenminister Kuleba den deutschen Ermittlern für den schnellen Festnahmeerfolg der Ermittler. Der mutmaßliche Täter, ein Russe. Er hatte die Männer, beide wohnten ebenfalls in Murnau, auf dem Gelände eines Einkaufszentrums niedergestochen. Der mutmaßliche Killer war in seiner Wohnung in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen worden. An seiner Türklinke klebte noch das Blut seiner Opfer. Ein Haftrichter erließ am Sonntag gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen zweifachen Mordes.
Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
Aufgeben ist für uns noch keine Option. Bild traf die Einsatzkräfte, die Arian suchen. Aufgeben? Resignieren? Nein, nicht an diesem Ort, nicht bei diesem Einsatz. Der 6-jährige Arian aus Bremervörde, Niedersachsen, verschwand am Montag vor einer Woche. Und doch ist die Hoffnung groß, dass er noch lebt. Er ist Autist, hat Fähigkeiten, die andere Menschen nicht haben. Aus der Luft, am Boden, im und auf dem Wasser. Mehr als 1200 Helferinnen und Helfer von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, DRK, DLRG und THW starteten Sonntag früh zur größten organisierten Kindersuche, die es in Deutschland jemals gab. Bild traf Helfer, die alles geben, um den Jungen endlich zu finden. Büffelzüchter Bernd Sprekels durchsuchte die Sumpfgebiete rund um den Fluss Oste mit einem Amphibienfahrzeug. Für ihn war es keine Frage, die Polizei hier zu unterstützen. Ein paar hundert Meter weiter flussaufwärts steht Christian Bark von der Freiwilligen Feuerwehr, der das Gebiet mit seiner Drohne abfliegt. Er ist seit Montagabend im Einsatz. Es ist unglaublich herausfordernd, sagt er. Da besonders die Bevölkerung sensibilisiert werden soll, nach Arian auch auf privaten Grundstücken zu suchen, sind 6 Kollegen der Reiterstaffel aus Hannover im Einsatz, um gezielt mit Anwohnern zu sprechen. Die Suche blieb bis zum Abend leider ohne Erfolg, aber aufgeben ist für uns noch keine Option, so eine Polizeisprecherin. Wir suchen weiter, Tag und Nacht. Özdemir plant Supermarktrevolution, neue Staatsrezepte für Pizza, Limo und Co. Ernährungsminister Özdemir plant die Supermarktrevolution. Der Minister will den Anteil von Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln deutlich reduzieren. Unter anderem betroffen viele Fertigprodukte, Erfrischungsgetränke, Frühstückszerealien. Dazu hat der Grünpolitiker das staatliche Max-Rubner-Institut beauftragt, sogenannte Reformulierungen, also neue Rezepte, zu entwickeln. Ein Ministeriumssprecher bestätigt Bild, bis Jahresende sollen für relevante Lebensmittelgruppen Reduktionsziele vorliegen. Selbstredend mit dem Ziel einer anschließenden Umsetzung. Heißt, die Vorgaben eines staatlichen Ernährungsinstituts könnten sich schon bald in den Rezepten der Ernährungsunternehmen wiederfinden. Ernährungsindustrieboss Christoph Minhoff hält Özdemirs Pläne für übergriffig und kritisiert. Ständig beteuern, man wolle die Leute nicht bevormunden, aber dann Rezepturen vorgeben, das passt nicht zusammen. Auch die FDP ist skeptisch und die Deutsche Akademie für Präventionsmedizin hält Özdemirs Pläne sogar für wissenschaftlich überholt. Fett einzusparen macht die Leute nicht schlanker, so Präventivmediziner Scholl. Vollfette, Milchprodukte wie Naturjoghurt und Käse schützen sogar vor Schlaganfall. Die eigentliche Ursache für die Zunahme von Übergewicht und Diabetes sind zu viele Kohlenhydrate bei zu geringer körperlicher Aktivität. Veruntreuung von Steuergeldern? Top-Beamter arbeitet in FDP-Zentrale statt fürs Ministerium. Ein leitender Beamter des Bundesverkehrsministeriums arbeitet nach Recherchen von Bild mehrmals pro Woche in der Bundesgeschäftsstelle der FDP. Der Fall ist brisant, denn es steht der Verdacht im Raum, dass ein FDP-Ministerium systematisch Steuergelder veruntreut. Auf Anfrage wollten sich weder Partei noch Ministerium zu dem Vorgang äußern. Im November wechselte der Mann ins Bundesverkehrsministerium, arbeitet aber trotz der Besoldung als Bundesbeamter einfach weiter für die FDP-Zentrale. Nach Bildinformationen ist er mehrmals pro Woche im Hans-Dietrich-Genscher-Haus, verbringt dort in der Regel den gesamten Arbeitstag. Mitarbeiter des Ministeriums, die anonym bleiben wollen, sagen, dass er so gut wie nie im Ministerium sei. Sein persönliches Büro werde nicht genutzt. Es gibt keine sichtbaren Arbeitsnachweise. So etwas habe er noch nie erlebt, sagt ein erfahrener Beamter aus dem Verkehrsministerium zu Bild. Da steht der Verdacht der Untreue im Raum. Fakt ist, laut Bundesinnenministerium ist die Genehmigung einer Nebentätigkeit bereits dann zu versagen, wenn die Gefahr besteht, dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Nebentätigkeit die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit beeinflussen kann. Wie bei einer 102-jährigen Oma, Darmstadt-Präsident zum Abstieg. Ein lahmer Kick zum Abschied. Durch ein 0:1 gegen Heidenheim steigt Darmstadt 98 nach nur einer Saison im Oberhaus wieder in die zweite Liga ab. 98-Präsident Rüdiger Fritsch nach dem Spiel: Das war wie bei einer 102-jährigen Oma. Man wusste, dass es irgendwann soweit kommen wird und heute ist es nun soweit. Dabei jubelt man kurz nach dem Anpfiff noch über das 1:1 der Kölner an Mainz. Dadurch hätte Darmstadt sich zumindest theoretisch noch retten können. Voraussetzung: ein Sieg gegen Heidenheim. Aber den echten Willen, den Klassenhalt noch zu schaffen, vermisst man bei Darmstadt. Einzig Schalke, Nürnberger und Wilhelmsson schießen nach der Pause mal gefährlich aufs Heidenheimer Tor. Der Heidenheimer Siegtreffer ist dann ein Sinnbild der Saison. Nürnberger hebt das Abseits auf, Maglica schlägt bei seinem Klärungsversuch über den Ball und Dovidan muss nur noch einschieben. Darmstadt stolpert zum Abstieg. Nürnberger bei DAZN. Es tut gerade einfach nur weh. Wir hatten ein paar Spiele, die wir auf unsere Seite hätten ziehen können. Immerhin, Darmstadt droht nach dem Abstieg nicht auseinanderzufallen. Trainer Lieberknecht bleibt am Bölle, genauso wie das Gros der Mannschaft.